Navi on Air, Episode 91, Komoot. Wie geht's jetzt weiter?
Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
Hallo Matthias.
Grüß dich, Thomas. Servus.
Wie schaut's aus? Lange nichts gehört.
So ist es ja wohl. Ich hoffe, du hattest viel auf dem Rad zu tun.
Ja, durchaus. Inzwischen auch viel auf Schusters Rappen, viel gewandert und auch viel draußen gewesen bei diesem tollen Wetter.
Natürlich immer mit Satellitenunterstützung, oder?
Absolut. Und es gibt ja auch ein paar neue Geräte. Davon hast du schon mal wieder ein paar getestet und vielleicht gehen wir da direkt mal drauf ein, nämlich die neuen Wahoo-Geräte.
So ist es. Nicht lange rumschnacken, sondern gleich in die Vollen gehen. Ja, Wahoo hat seine Element-Reihe jetzt komplett durchaktualisiert. Also wir kennen ja schon den Element Ace als neueste Generation mit TFT-Display. Der kam ja, boah, irgendwann, wann war es? November, Dezember letzten Jahres raus mit einem Monster 3,8 Zoll Display. Hat vielen Leuten gefallen, aber auch einige Leute haben gesagt, viel zu groß. Und dafür gibt es jetzt zwei kleinere Modelle.
Ja, und die Modelle sind ja sozusagen die kleine Ausführung in Abstufungen zum Ace. Und ja, was ich toll finde, ist, dass man so viel Wert auf eine Klingel legt.
Ja, das sind gewisse Kreise, meistens mit dem Rennrad unterwegs, die ja stilisieren die Klingel als das Best Feature überhaupt hoch.
Wobei man ja sagen muss, an sich, der Roam hat eine Menge von dem, was der Ace hat, also Touchscreen, Lautsprecher, keinen Windsensor, dafür eben diese Klingel. Der Bolt hat jetzt nicht ganz so viele Features. Was hat der Bolt jetzt nicht?
Gut, Bolt hat keinen Touchscreen mehr, dafür ist er zu klein und er hat auch keinen Lautsprecher mehr und nur
Keine
noch ein,
Klingel.
keine Klingel, nur noch einen Buzzer. Und da ist schon mal gleich die erste Erfahrung aus meinem Praxistest, der ist leider deutlich leiser geworden als beim Bolt der zweiten Generation.
Das ist eigentlich schade, weil ich finde das schon gut, wenn diese Pieper sehr laut sind. Das braucht man durchaus. Vermisst du denn eigentlich die LED-Leisten?
Nicht wirklich, nein.
Ich auch nicht.
Also, ja, sie waren ein Alleinstellungsmerkmal. Sie waren natürlich, muss man einfach mal so nüchtern betragen, extrem clever, weil Wahoo hatte ein sehr breites Gehäuse und im Verhältnis ein sehr kleines Display und über diese LED-Leisten konnten sie dieses schlechte Gehäuse-Display-Verhältnis schön kaschieren. Das ist jetzt deutlich besser geworden und ja, die LEDs sind also jetzt Geschichte.
Wie sieht es mit den Karten aus?
Du hast im Prinzip genau die von dem Ace bekannte Karte, also vom Design. Am Ende basiert es natürlich auf OpenStreetMap und insofern, ja, die machen da auch mal keine halben Sachen, sondern bei Wahoo kriegst du ab Werk einfach mal alle Karten der Welt.
Und kannst dir dann die einzelnen Länder auch aktualisieren und nachrüsten.
So ist es genau. Gibt einmal im Jahr ein Kartenupdate und nachrüsten kannst du nichts, weil es sind ja alle Karten der Welt drauf. Also insofern würde ich schon fast empfehlen, da in einer ruhigen Minute mal was runterzuschmeißen, weil spätestens wenn das Kartenupdate kommt, dann würde das extrem lange dauern. Und ob du jetzt die Karten von Australien, Antarktis und Japan wirklich brauchst, wage ich mal zu bezweifeln.
Mit Preisen von 330 und 450 Euro ist es kein Pappenstiel, liegt aber so durchaus in der Liga der Mitbewerber.
Genau. Also, wie du sagst, ist jetzt kein Schnäppchen, aber die sind schon immer noch mal im Vergleich zu dem Garmin-Gerät, was dazu passen würde, einen Tacken günstiger.
Und vom Rerouting inzwischen immer noch besser.
Absolut gigantisch. Also einfach nur zack und schon ist die Ersatzstrecke da. Also ich habe auch das Gefühl, dass sogar der Roam und der Bolt, mit dem Bolt war ich immer weniger unterwegs. Also mein Favorit ist im kleinen Bereich der Roam, dass der sogar noch einen Tacken schneller und flüssiger ist als der Ace. Kann ich mir gut vorstellen, dass die beiden einfach denselben Prozessor nutzen. Und wenn der natürlich weniger Pixel auf dem Display rumschubsen muss, dann hat der Prozessor ein bisschen mehr Luft und ist dadurch schneller.
Vermisst du eigentlich den Windsensor? Den hat ja nur der Ace.
Absolut nicht. Spielt bei mir auf dem Mountainbike so gar keine Rolle.
Musst ein bisschen schneller fahren.
Das kann ich ja machen, aber dann geht es ja bergab und Windschatten suchen ist jetzt beim Mountainbike auch nicht so die Standarddisziplin. Also insofern, es ist ein nettes Feature und man merkt ja schön, dass sich eigentlich so der Sprachgebrauch durchgesetzt hat. Es ist ein Windsensor, kein Aerosensor.
Okay.
Weil er irgendwie nur mit dem Wind arbeitet und anscheinend dann kein hundertprozentiges Messgerät für wirkliche Aerodynamikoptimierungen ist.
Ja. Fazit summa summarum, Kaufempfehlung.
Grundsätzlich für die Element-Reihe schon. Es ist lustig bei dem. Du wählst eigentlich und sagst, okay, ich möchte einen Element. So, und jetzt suchst du da dann im nächsten Schritt die Größe aus. Also wenn du sagst, du willst es komfortabel haben, sprich auch mal auf der Karte ein bisschen hin und her schieben und möchtest Sprachansagen haben, dann bleiben am Schluss nur noch Ace und Roam übrig. Und da kannst du dann wirklich nach Preis oder Größe oder was auch immer entscheiden. Aber ich denke mal, die meisten auch unserer Zuhörer, die werden sich irgendwo zwischen Ace und Roam entscheiden.
Denke ich auch.
Was schade ist an der Stelle, dass es immer noch keine deutschen Sprachfiles für die Sprachansagen gibt. Also er sagt dann eben ein Turn left und next right und solche Sachen, halt diese Sprachbefehle auf Englisch.
Das sollte eigentlich kein großer Akt sein, denn dazu gibt es ja genügend Files, aber vielleicht gibt es auch irgendwelche Gründe, warum es noch so sein muss.
Möglicherweise. Ich denke auch mal, dass in dem Moment, wenn da noch mehr Sprachen draufkommen, könnte es dann auch für den Speicher enger werden. Also, dass man da dann auch ein paar Länder runterschmeißen muss.
Okay, ja.
Aber mein Gott, ist, glaube ich, verkraftbar, wenn man dann Antarktis und Südamerika und Afrika und so rausschmeißt.
Das denke ich doch. Und stattdessen deutsche Sprachansagen, das glaube ich, würden viele Kunden begrüßen.
Gerne machen, so ist es
Ja.
genau.
Bevor wir noch zu einer anderen Karte übergehen, kannst du vielleicht schon ein bisschen in die Glaskugel schauen und sagen, wie Garmin jetzt mit neuen Modellen umgehen wird, ob da was kommt.
Also ich gehe mit 99,9%iger Sicherheit davon aus, dass wir spätestens zur Eurobike die kleineren Modelle Edge 550 und Edge 850 sehen werden. Ich meine, wenn man in die Historie guckt, war es immer so, dass ein Jahr nach dem Topmodell die Kompaktgeräte nachgeliefert wurden und insofern Ist es da dann einfach Zeit und die Eurobike wird es sich anbieten? Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die schon Anfang bis Mitte Juni rauskommen, dass man mit den News jetzt nicht so in dem Eurobike Masse untergeht. Und die nächste Frage von dir kann ich mir auch schon fast vorstellen. Was wird uns da erwarten? Also ich gehe schwer davon aus, dass wir auch da dann das LCD-Display sehen und ansonsten die üblichen Funktionen, die wir vom Edge 1050 kennen, auch die andere Designsprache, halt einfach geschrumpft.
Auch mit den neuen Funktionen. Wir reden nicht mehr über Klingel, klar, sondern wir reden jetzt auch über die Funktionen der Schlaglochankündigung etc., also dem Austausch von Informationen unterhalb der Geräte, wird das auch wahrscheinlich integriert
Absolut,
sein.
ja, weil ich meine, diese Funktion hat ja Garmin sogar auf die alten 40er-Serie ausgerollt. Was ja auch clever und richtig war, weil ich meine, wenn du solchen User-Generated Content haben willst oder das machen willst, dann brauchst du einfach eine sehr breite Nutzerbasis. Und was bringt es, wenn nur die 1050-Fahrer damit arbeiten können? Also. Das war komplett richtig, was der Garmin gemacht hat.
Ich glaube auch das Display, das ist ja schon brillant bei dem 1050er. Wenn das auch die beiden neuen Modelle haben werden, das ist schon klasse.
Absolut, das Display ist brillant, ist hell, aber Garmin muss ganz dringend ein anderes Deckglas drauf machen, weil im direkten Vergleich ist das Display vom 1050 das schlechteste und am stärksten spiegelnde Display.
Spiegeln, ja. Aber ich muss sagen, ich finde es schon sehr brillant. Also es kommt darauf an, in
Absolut, aber
welcher.
ich rede hier über Spiegelungen.
Ja,
Bei den
okay.
Spiegelungen ist er wirklich absolut das schlechteste Display. Also der Hammerhead Karoo 3, der liegt irgendwo so in der Mitte und am wenigsten spiegeln tun die Element-Geräte.
Ja. Ja, preislich ist da wahrscheinlich noch nichts raus oder in
Oh,
Vermutung,
nee,
aber wird sich
aber
das.
wie bei Garmin gewohnt werden sie wie beim 1040 auf 1050 eine ordentliche Schippe drauflegen.
Ja. Dazu gibt es aber auch eine Nachricht, ein Gerücht, dass, oder vielleicht sogar Fakten, dass die Fahrradkarte, die Cycle Map von Garmin eingestellt wird.
Das ist kein Gerücht, das ist Fakt.
Das ist Fakt. Erzähl uns mehr.
Genau, seit 7. Mai gibt es keine Cycle Map mehr für die Edge-Geräte. Klingt jetzt erstmal dramatisch und reißerisch. Auf den zweiten Blick ist es nicht so schlimm, weil jetzt kriegen alle Geräte die Active Topo-Karte. Die kennen wir ja bereits von den Montana, GPS Map, Phoenix und so weiter. Und jetzt macht Garmin eben nur noch eine einzige Karte und die kriegen alle Geräte.
Ohne Aufpreis.
Gratis, genau. Es ist am Ende ist es fast wie ein normales Update.
Und
Hast du
wie?
schon aktualisiert deine
Nein.
Edge-Geräte?
Nein, habe ich noch nicht.
Welche hast du? Hast du eigentlich was Aktuelles oder hast du eine 40er-Serie bei dir daheim?
Nein, ich habe auch was Aktuelles da, aber da sage ich erst was dazu, wenn ich es getestet habe. Spannend bleibt ja jetzt für unsere Hörer, was passiert jetzt aktuell mit den Geräten beziehungsweise mit der Karte, die jetzt gerade drauf ist. Das heißt, wenn die Cycle Map jetzt da ist, was ist mit dem nächsten Update?
Das ist schon raus. Wie immer an der Stelle dringender Hinweis, mach dieses Update über den Computer. Mittlerweile kann Garmin ja auch per WLAN, aber da brauchst du ewig.
Sind dann auch wie viel Gigabyte?
Boah, gute Frage. Wüsste ich jetzt nicht auswendig. Auf jeden Fall, ich habe die drei Regionen Europas aktualisiert, also East, Central und West. Und ja, danach kannst du dann mal noch reingucken. Und das ist ja irgendwie nicht konsistent und nicht, ich möchte sagen, nicht sauber gemacht von Garmin, einfach das Update, sondern es liegen dann noch irgendwelche Cycle Maps noch drinnen. Da dachte ich erst, es sind Reste, die nicht aufgeräumt wurden. Aber wenn man genauer hinschaut, dann sind sie doch aktualisiert. Und dann heißt jetzt irgendwie die Geocode-Datei, also die Datei, wo deine Adressdaten drinstehen, die heißt jetzt doch weiterhin Cycle Map. Und also es ist irgendwie ein bisschen holprig.
Für die Nutzer, was ändert sich bei den Features der Karte?
Also es hieß, dass es Änderungen am Kartendesign gab für alle Welt. Für Nordamerika waren noch in der Release Notes ein paar mehr Änderungen drin, aber die habe ich mir nicht gemerkt. Was man sehen kann, was ich jetzt erst gemerkt habe, etwas später, ist Autobahn-Bundesstraßen. Die haben jetzt eine andere Farbe auf der Karte gekriegt.
Davon gehen wir aus, weil das Design der Topo Active war ja doch etwas anders als bei der Cycle Map. Aber ich rede jetzt von den Funktionen, vom Routing, von der Darstellung, von der Schnelligkeit. Ist dir da schon was aufgefallen oder wurde dir da was berichtet?
Also ja, es war irgendwie ein bisschen zäher und mittlerweile habe ich ja auch, ich habe ja ein Video dazu gemacht, auch da waren einige Kommentare drin und auch sonst wurde mir berichtet, dass es insgesamt also zäher funktioniert, das Ganze.
Muss ich auch mal drauf schauen, ja.
Genau, einige haben auch gesagt, es kommt zu vermehrten Routing-Abbrüchen. Das konnte ich jetzt noch nicht so verifizieren. Wobei da ist jetzt die große Frage, woran liegt dieses zähere Verhalten? Also das kann ich wirklich bestätigen, dass es einfach sich langsamer anfühlt. Aber es ist schwer, das einzugrenzen, weil mehr oder weniger gleichzeitig mit dem Kartenupdate gab es ja auch das große Quartalsupdate der Firmware. Und das kann natürlich auch daran liegen, dass das Update, Firmware-Update, das ganze System langsamer macht.
Du meinst es, dass man einen Track jetzt auch rückwärts berechnen kann?
Fantastisch.
Das konnte Garmin übrigens früher schon immer, aber nur
Ja.
nicht mit der Edge-Serie.
Ja, genau. Und auch nur den Track quasi rückwärts anzeigen, dass die Kilometer zum Endpunkt passen. Aber sie haben ja die alten Geräte, die du jetzt meinst, die haben ja keine Abbiegehinweise gebracht.
Ja, aber es reichte ja aus, Track umgedrehen und dann konntest du navigieren, alles ist gut.
Richtig, wobei auf einem komfortablen Fahrradnavigationsgerät erwartet man da heute eigentlich schon mehr. Und wie hat ein Leser oder Zuschauer unter das Video geschrieben, naja, schön, dass es da ist, aber es ist halt auf den Garmin-Weg gemacht worden. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
Böse, böse.
Ja. Ist ein Kommentar, den jemand da halt hinterlassen hat. Und ich meine, ich bin auch nicht ganz so glücklich, dass du erst reingehen musst und sagen musst, hier diese Strecke würde ich gern rückwärts fahren. Dann wird die als neue Rückwärtsstrecke unter einem Standardnamen abgespeichert und dann musst du die aufrufen und dann kannst du diese Strecke fahren. Ja, es blockiert dir halt auch einen von deinen 100 Streckenplätzen, die du in deinem Speicher hast, ne?
Ja, ist richtig. Nur Es gibt ja auch sowas zum Download auf Tourismusseiten. Da wird ein Weg zum, ja, in Rückwärtsrichtung angeboten, dann nochmal in Rückwärtsrichtung mit irgendwas. Also hast du mehrere Möglichkeiten, ist alles sehr kompliziert. Ich denke, in der Regel sollte man den Weg so planen, wie man ihn fahren möchte. Dann hat man die Strecke auch, und dass man ihn umdreht, ist eigentlich eher die Ausnahme. Und von daher glaube ich, dass es nicht so häufig angewendet wird, aber sollte natürlich auf jeden Fall möglich sein.
So
Auch
ist es,
unterwegs.
genau. So
Ja.
ist es, genau.
Gut, vielleicht noch mal ganz kurz mit der Cycle Map. Müssen jetzt die User irgendwas tun? Sollten sie was tun? Oder müssen sie sich einfach darauf einlassen und bis auf die etwas zähere Funktionsweise bleibt es relativ ähnlich?
So ist es genau. Also wer möchte, hängt ihn einfach an Garmin Express dran, macht dieses Update, wartet da eine Stunde oder ein bisschen länger. Und dann kann man damit leben. Ich meine, ich habe in dem Video ein bisschen gezeigt, noch was man da noch optimieren kann. Und auch da habe ich von einigen wieder gehört, dass man wirklich in dem Moment vielleicht die alte Cycle Map über die Kartenverwaltung in Garmin Express erstmal löscht und dann auf das leere Gerät eine komplett frische Active Topo Karte für Europa neu runterlädt. Spart man sich ein paar Gigabyte an Speicher, gerade glaube ich für die Edge 540 Nutzer kann das entscheidend werden.
Alles bei dir nachzuvollziehen und in den Shownotes wird verlinkt.
So macht man das.
Jetzt gibt es noch Neuigkeiten aus Taiwan vom Marktführer. Der fängt nicht mit G an, sondern mit B und heißt Brighton, laut Auskunft gewisser ehemaliger Mitarbeiter. egal. Es gibt einen Brighton S810. Und der hat ein großes Display und du hast schon ein paar Erfahrungen damit.
Zumindest mit dem Vorgänger, also das ist, ohne den Entwicklern zu nahe treten zu wollen, würde ich es mal als Facelift von dem Brighton S800 sehen. Touchscreen ist von 3,4 Zoll auf 3,5 Zoll angewachsen. Den S800 hatte ich ja bei mir im Test drinnen, hat wirklich einen guten Eindruck gemacht. Und wir reden halt hier über eine ganz andere Preisliga.
Nämlich,
270 Euro.
ui, das für ein 3,5 Zoll Gerät, das ist schon sehr gut.
So ist es, genau. Und gut, er hat keinen von diesen jetzt aktuellen LCD, TFTs und so weiter, sondern ein klassisches Display. Sie sagen 50 Stunden Akkulaufzeit, mein Gott, und wenn es am Schluss nur 45 sind, dann ist es immer noch ein verdammt guter Wert. Und ja, es ist ein ausgereiftes Gerät, das wirklich ordentlich funktioniert. Und das für 270 Euro ist, glaube ich, ganz weit vorne.
Ja, wo man sagen muss, das ist ein Preis, der über den Brighton Shop kommt, über Amazon. Sie haben sich entschieden, in Deutschland über Amazon anzubieten. Also von daher kein Graukanal, sondern die offizielle Variante. Ich persönlich fände es toll, wenn Brighton eine etwas attraktivere Kartendarstellung bringen würde. Dann wären sie noch besser für die deutschen Kundschaft, für die deutsche Kundschaft aufgestellt. Ansonsten mit der Energie kann ich auch bestätigen, gerade wenn es jetzt, ich habe den 810er zwar noch nicht getestet, aber die Brighton-Geräte fallen schon auf, auch die Accessoires wie das Radar durch ziemlich lange Akkulaufzeit. Von
So ist
daher
es.
gehe ich mal davon aus, dass es auch funktionieren wird.
Genau. Und das ist ja bei Brighton auch bei den großen Geräten ähnlich wie bei Wahoo. Das heißt, du kriegst da dasselbe Softwareplattform in verschiedenen Größen und jetzt eben auch in der neueren Variante. Und darum glaube ich, können wir da schon so eine erste Tendenz mal abgeben.
Ja. Ja, ich habe jetzt die Sena, die Bicom oder Bicom 20 mal getestet. Die
Okay.
hatten wir ja schon vorgestellt. Auf der letzten Eurobike gab es ja schon erste Muster. Und dann gab es jemand, der dann sagte, ja, ist alles gut und schön, aber die fallen ja zu schnell aus dem Helmgurt raus. Und wer sich jetzt fragt, was ist denn Sena Bicom? Das ist ein Intercom, also ein quasi Mini-Walkie-Talkie, was man jetzt in dem Fall an jeden Helm mit Helmgurt an, wie nennt sich das, einflechten kann und dann eben untereinander kommunizieren kann, quasi fest eingeschaltetes Telefon, mal so bildlich gesprochen. Und den Mikrofonbügel kann man runterklappen, so ein ganz kleiner streichholzlanger Mikrofonbügel, der auch wirklich sehr gut die Windgeräusche weghält. Das ist eben das große Plus von Sena mit der Motorrad-Kommunikationserfahrung. Das Ganze ist gut bedienbar und um es kurz zu machen, weil wir haben uns ja schon darüber unterhalten. Ich finde, die haben wirklich eine sehr gute Funktionalität und sie haben auch wirklich vielleicht unsere Hinweise aufgenommen. Es fällt jetzt wirklich nicht mehr so schnell aus dem Helmgurt heraus.
Das ist doch sehr positiv. Und noch da eine Frage: Haben die schon dieses neue Mesh, was sie mal angekündigt haben, schon da drauf?
Ich habe jetzt da keinen Unterschied feststellen können. Ich glaube, das ist erst noch das Klassische. Also diese, wie nennt sich das? Soll man es erklären? Erklärst du mal.
Ja, gut,
Also,
die Mesh-Technologie meinst du jetzt?
genau. Also, ich
Ja,
sage
es
jetzt mal
ist
so.
halt die Verbindung zwischen den einzelnen Geräten, die eben so ein Netz aufbauen. Und ich glaube, sie können mittlerweile bis zu 6 Geräte mit reinnehmen.
Na, sie ist ja eigentlich unbegrenzt letztendlich. Und die Reichweite erhöht sich dann ja auch. Und man hat eben dann frei sozusagen Zugang zu den Geräten, die in diesem Kanal funken. Und dann kann man auch schon mal was Ungewolltes mithören. Aber es gibt eine neue Mesh-Technologie. Ich habe jetzt noch nichts darüber vertieft gelesen. Ich habe es nur gehört. Aus meiner Sicht kann ich sagen, meistens auf dem Fahrrad. Klappt das Ganze gut, wenn man einen Partner, eine Partnerin hat. Man stellt dann den Kanal ein oder der ist auch schon voreingestellt. Da kann man auch wechseln. Aber das macht man einmal und dann ist man verbunden mit demjenigen, mit dem man unterwegs ist. Das klappt auch über 200, 300 Meter. Das ist wirklich prima. Und es ist auch eine sehr praktische Geschichte, dass man dieses Mikrofon dann per Finger einfach runterklappen kann. Dann ist es aktuell, dann ist es an, so rum. Und ansonsten ist es einfach stumm geschaltet. Das Bicom bleibt an. Und von daher braucht man dann auch nicht während der Fahrt irgendwie die kleinen Knöpfe zu drücken, um das mal einzuschalten. So,
Richtig.
also, das klappt
Wobei,
gut.
genau, wobei da muss man immer noch die Anmerkung machen, du kannst natürlich permanent mit offenem Intercom fahren, dann kannst du einfach sprechen mit den Mitfahrern, keine Frage, aber du kannst nicht gleichzeitig deine Navigationshinweise per Bluetooth zum Beispiel vom Handy auf den Helm bringen. Also Intercom und Bluetooth-Audio vom Handy gehen nicht gleichzeitig.
Was aber funktioniert, ist, dass man muss sagen, dass das Bicom auch ein Headset ist. Also es kann auch, wenn es nicht mit dem anderen über diese Mesh-Technologie gekoppelt ist, dann als normales Headset dienen. Das klappt auch sehr gut. Und dann, selbst wenn man über Mesh verbunden ist, bekommt man einen Telefonanruf beispielsweise dann auch auf das Bicom durchgestellt.
Okay,
Ja.
der kommt anscheinend durch, ja. Aber bei mir beim letzten Test war es so, dass die Navi-Ansagen nicht durchkamen.
Das müsste ich jetzt auch noch mal testen. Ja, aber an sich muss ich sagen, tolles Gerät. Wirklich ein, ja, Baustein für diejenigen, die sich unterwegs entspannt unterhalten wollen.
Genau.
Leider eben im Set noch relativ teuer, nämlich so 300 € zwei Stück. Das ist schon mal ein Pfund. Und dazu vielleicht noch eine Sache, die wir beide noch nicht getestet haben, Matthias, nämlich es gibt jetzt inzwischen auch Clips, um das Beacom an eine Kappe zu klemmen. Und das klappt ausgesprochen gut. Also eine Baseballkappe.
Okay.
Das ist auch bei Reitern dann wahrscheinlich auch sehr, sehr häufig dann der Fall, sowas zu nutzen. Und das schlabbert auch nicht so rum, wie man es sich jetzt vorstellen könnte, sondern das ist wirklich praktisch, hängt dann auch über dem Ohr und damit kann man sich auch ganz gut unterhalten.
Ja.
Ja, also,
Ist
dazu
ganz
gibt es.
interessant, sag ich mal. Man muss sich dann wirklich überlegen, mache ich dieses Ding an meinen bekannten Helm, dann zahle ich 300 € für das Intercom, oder kaufe ich mir zwei Helme direkt, also zum Beispiel so ein S1 oder M1 Helm, dann liege ich bei etwa 400 €.
Ja, nur wenn du wirklich nur einen Helm nutzt, okay, aber du wolltest es wahrscheinlich auch so sagen, oder?
Ja klar, ich meine, du hast dann, also die Variante ist ein Zweierpäckchen von diesem Beacom für etwas über 300 € kaufen. Dann hast du das zum Nachrüsten an deinem Bügel und so weiter. Oder zwei Sena-Helme, die kosten zusammen dann 400 €.
Ja, nur dann hast du es wirklich nur in diesem Helm. Ich würde auf jeden Fall dann die Lösung der Beacoms nutzen oder wählen, weil da bist du einfach sehr viel flexibler mit und kannst dann auch andere mal damit ausstatten, mit denen du unterwegs bist. Das ist, glaube ich, gerade dann, wenn du so ein Zweierset hast, eine sehr gute Gelegenheit, um dich eben entspannt zu unterhalten und das auch mal an eine Kappe klemmen. Also von daher, das erweitert den Einsatzbereich doch deutlich.
Ja, wobei, nee, da muss ich sagen, ich bin da der Helmtyp. Also ich habe das im Helm drinnen, das passt, das funktioniert. Und also ich würde, glaube ich, den Helm bevorzugen.
Okay, ja. Ja,
Aber wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein.
endlich mal sind wir da ein bisschen auseinander, wenn auch nicht wirklich dramatisch. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du eine andere Meinung dann zu den Huawei FreeArc Open, wie heißt das? Open Ear-Hörern. Also, da geht es jetzt einfach um klassische Kopfhörer, Earbuds, Open Ear. Ja, ich kann jetzt gar nicht die richtige Bezeichnung hier wiedergeben. Jedenfalls um auch ein Headset, eine Headsetartige Funktion. Also, diese Ohrhörer sind jetzt nicht In-Ears, also verstopfen oder sitzen jetzt nicht im Gehörgang, sondern haben jetzt wie sehen wie ein Hörgerät aus, umschließen also die Ohrmuschel und haben den Lautsprecher dann sozusagen vor dem Gehöreingang sitzen. Also nichts Neues, das kennt man schon. Die FreeArcs von Huawei liegen so in der Preisklasse von 100 €, sind jetzt also keine super Spitzenmodelle, aber klingen aus meiner Sicht sehr gut, sind auch gut einsetzbar. Ich finde sie jetzt, ich teste sowas ja immer draußen zum Radfahren. Wie ist das mit der Bedienung auch? Und da muss ich sagen, ja, wenn man jetzt trockene Fingerkuppen hat, dann ist es nicht so einfach zu bedienen. Da sind die normalen Huawei FreeBuds doch deutlich ja, reagibler. Es ist eine schöne Sache. Man kann sie auch zum Telefonieren, zum Diktieren nutzen. Also das Mikrofon ist auch ganz gut, aber Windgeräusche sind dann doch nicht so gut abgeschirmt wie bei den Sennheisern beispielsweise. Also
Okay.
vernünftige Ohrhörer, aber eben auch mit ihren Grenzen für den Preis allerdings durchaus zu empfehlen.
Ja gut, und wenn ich das richtig verstanden habe, also es sind keine Ohrstöpsel, die wirklich im Gehörgang drin stecken und dich
Genau.
abschirmen, sondern du kriegst noch was von der Umgebung mit.
Ja.
Okay.
Das muss man jetzt nochmal erläutern. Das ist auch wichtig, dass du nochmal darauf hinweist, weil das ist eigentlich sehr gut. Aber dadurch, dass die so direkt vor dem Gehörgang sitzen, kriegt man jetzt auch nicht immer alles so schön mit, gleichzeitig oder so in der Aufmerksamkeit, dass es eben nicht so behindert wie bei den FreeBuds, also bei den Stöpselhörern. Es sei denn, man macht es relativ leise. Also in der Summe muss ich dann auch nochmal nachfragen, wenn ich gehört habe, da passiert irgendwas. Da könnte man auch die anderen Kopfhörer auf Empfindlichkeit stellen. Ja? Also, dass sie per Mikrofon eben nicht das Noise Cancelling aktivieren, sondern die Geräusche durchstellen. Also so groß ist der Unterschied dann meines Erachtens in der Praxis auch nicht.
Okay, also wenn ich da jetzt das mal interpretiere, würde ich sie irgendwo zwischen den klassischen In-Ear-Stöpselchen und diesen klassischen ja, Bone Conduction à la Shocks einordnen, irgendwo
Ja,
dazwischen.
genau. Die Shocks sind ja nochmal so ein bisschen speziell, diese Knochenschall-Ohrhörer.
Genau.
Und also es ist ein Open-Ear-System. Ne? Es wird nicht direkt der Gehöreingang verstopft oder belegt, wie auch immer. Und sie sind ja eben auch für Sportler da. Das funktioniert auch gut. Die haben einen sehr guten Tragekomfort. Die merkt man auch nicht. Das ist wirklich klasse. Die halten jetzt auch einen Tag lang absolut durch. Und da kann man sich jetzt streiten, was wichtig ist, ob das jetzt irgendwie 8 Stunden sind oder 12 Stunden. Also es reicht auf jeden Fall aus. Ich musste die sind bei mir nie ausgegangen, sondern wurden dann in der Lage, in dieser Schale immer wieder nachgeladen. Was jetzt ein bisschen störend ist für mich persönlich, sie sind also im Vergleich zu den Klassikern, den kleineren Huawei FreeBuds, sie sind einfach größer in der Ladeschale und man hat einfach ein größeres Kästchen mit sich dabei. Aber gut, das ist jetzt auf hohem Niveau.
Gut,
Ja.
du bist also da schon die ganze Zeit mit unterwegs gewesen.
Ja. Jo, und du hast Neuigkeiten vom Gardasee und da hat sich ein bekannter deutscher Hersteller mit Motorinformationen doch nach vorne gewagt.
So ist es genau. Also am 1. Mai gibt es ja immer das traditionelle Bike Festival in Riva am Gardasee. Und das hat Bosch dieses Jahr genutzt, um seine Neuheiten für, Achtung, festhalten, Modelljahr 2026 vorzustellen.
Jetzt sind wir gespannt, was kommt.
Jawohl. Also, das ist einmal gibt es den Race-Motor. Ich glaube, der ist für die allermeisten von uns ziemlich uninteressant. Der hat halt noch ein bisschen andere Abstimmung und so weiter. Und eigentlich böse Zungen behaupten, das Wichtigste ist die titanfarbene Lackierung, damit man also vor der Eisdiele da gut auffällt, dass man halt das Topmodell fährt.
Ja.
Was viel mehr Leute interessieren wird, ist, es gibt ein kostenloses Power-Update für den Performance Line CX Motor und den dürften schon viel, viel mehr Leute im Radl haben.
Und was ist da jetzt die Schallgrenze inzwischen?
Also du kannst dann von 85 Newtonmeter in 5 Newtonmeter Schritten bis auf 100 hochschieben.
Das sind Zahlen, kann man das mal so ein bisschen veranschaulichen?
Boah, es ist schwer, aber man merkt so richtig einen deutlichen Unterschied. Das ist also nicht so wie, naja, im direkten Vergleich und so, da merkt man schon was, sondern es ist wirklich, da geht die Post dann ab, wenn du mit den 100 Newtonmeter und die Leistung wurde ja auch erhöht, also die Maximalleistung, also das spürt man schon sehr deutlich. Aber wie immer in der Technik und Physik, nichts gibt's gratis. Das heißt, wenn du natürlich immer mit dieser Maximalpower fährst, wird dein Akku einfach schneller leer.
Also der Super-Turbo-Modus quasi.
Genau. Also, ja gut, du kannst den bei allen Stufen kannst du die maximale Drehmoment hochschrauben. Es ist halt immer die Frage, wann liegt das maximale Drehmoment an? Und es kam ja jetzt noch der EMTB Plus Modus wurde vorgestellt. Und ich nenne ihn eigentlich schon fast, das ist der progressive Turbo. Während beim bisherigen Turbo-Modus war es ja so, du hast 100 Newtonmeter oder 100 Watt reingetreten und 400% gab es, nee, 340 nur früher, jetzt 400 und dann legt der halt nochmal 3,4-fach drauf auf deine 100 Newton, auf deine 100 Watt.
Jetzt ist ja Bosch schon ein bisschen in der Klemme, weil es Nachrichten gibt, also Konkurrenten, Mitbewerber haben jetzt leichtere und stärkere Motoren. Liegt jetzt Bosch wieder vorne oder wie siehst du das?
Mit diesen ganzen Zahlen und das ist so wie früher bei den Kartenspielen. Es ist halt einfach damit zu posen, sag ich mal. Wir haben jetzt 600 Watt, 800 Watt, 1000 Watt, 2000 Watt, 5000 Watt. Das sind alles nette Zahlen. Man muss immer gucken, sind sie fahrbar? Wie verhält es sich gerade auf den Trails ist es immer so eine Sache. Kriegst du die Kraft überhaupt auf dem Boden? Wie spricht der Motor an und so weiter? Und da gibt es ja auch im Moment schon ein bisschen Bestrebungen in der Industrie, dass die dieses in Anführungszeichen billige Zahlenwettrüsten ein bisschen eindämmen.
Macht ja auch Sinn, weil, ja, wer kann das wirklich nachvollziehen? Deswegen habe ich auch gefragt. Aber die Konkurrenz ist ja schon da und DJI mit seinem Motor, das war ja Newcomer. Ich denke mal, da gibt es dann schon eine neue Fangemeinde.
Absolut, ich meine, die haben ihre ja jetzt auch so ein Update gemacht. Die sind, glaube ich, auf 1000 Watt hochgegangen. Spitzenleistung, da ist immer die Frage, wie lang liegt die Spitzenleistung an und. Also da gibt es noch einiges an Parameter, die man drumherum beachten muss, aber als Katalogwert ist es natürlich mal beeindruckend.
Gibt es das denn
Braucht
auf der Eurobike zu sehen?
DJI ist, glaube ich, wieder da im Freigelände, aber letztes Jahr war ja auch schon die Schlange für Probefahrten gefühlt zweimal um die Halle rum.
Ich meinte jetzt auch den neuen Bosch-Motor.
Den neuen Bosch-Motor wird es natürlich, also das ist ja kein neuer Motor.
Nein, das neue System, also das Upgrade
Das
sozusagen.
Software-Upgrade
Ja.
wird es mit Sicherheit dort zum Probefahren geben und das Tolle ist ja, nach der Eurobike, also im Juli, wird es dann dieses Update kostenlos für alle bisherigen Performance Line CX mit der neuen Generation. Also nur die in Fachausdrücken BDU 38, die wird das bekommen. Es gibt ja noch den älteren Performance Line CX Motor, der wird das 100 Newtonmeter Update nicht bekommen.
Ja, jetzt sind wir bei Motoren stehen geblieben.
Genau, kommen wir noch zum Display, weil da gibt es noch
Ja.
eine Neuheit, die, glaube ich, für einige interessant ist. Und zwar gibt es das Kiox 400C. Du hast dir schon angeguckt?
Nein.
Noch nicht angeguckt. Und das hat jetzt die fantastische Neuheit, es gibt eine USB-C-Buchse mit Ladefunktion.
Ja, das ist ja toll. Ja. Ja, und du hast es schon probiert.
Richtig. Und ich bin am Anfang ein bisschen verzweifelt.
Aha, warum?
Ich habe gedacht, naja, gut, okay, du hast ja da alles Vorserie und so weiter gekriegt und er lädt nicht. Und dann habe ich danach gefragt, doch, der muss laden. Nein, der lädt nicht. Bis ich dann drauf gekommen habe, wenn ich das Licht eingeschaltet habe, dann gibt es kein Laden.
Das kennt man ja aus vergangenen Geräten, nicht jetzt von Bosch, aber das war ja früher schon so, so die erste Generation. Naja, okay.
Ja.
Sollte eigentlich inzwischen nicht mehr der Fall sein, dass sowas angeboten wird.
Ja, und ich meine, es ist ja, ich kann es ja nachvollziehen technisch, dass man sagt, man muss seine Kabelquerschnitte, muss man aufpassen, dass da nicht zu viel Strom drüber geht, dass die zu heiß werden und bla bla bla. Was es da alles so technisch zu beachten gibt. Aber das macht in dem Sinn für mich keinen Sinn, weil das Licht hängt am Lichtkabel und das Display hängt am HMI-Port. Also das heißt, der Strom fürs Licht und der Strom für das Laden, sprich Display, läuft über komplett getrennte Kabel.
Vielleicht ist ein anderer Kontakt dann beansprucht, wer weiß. Vielleicht gab es da in dem beim Testen mal ein paar durchgeschmorte Kontakte irgendwo drin. Aber gut.
Also wie dem auch sei, ja, das Display kommt dann auch erst also alle Neuheiten, über die wir jetzt gesprochen haben von Bosch, kommen alle erst nach der Eurobike zu den Kunden und in den Handel.
Aber immerhin können wir sie da schon sehen auf der Eurobike.
So ist es, genau.
Sehr schön. Ja, dann kommen wir mal vielleicht zu dem Thema, was in aller Munde ist, nämlich Komoot. Komoot wurde übernommen, gekauft von Bending Spoons und du hast dazu schon einiges recherchiert und auch geschrieben.
So ist es, genau. Also ich meine, grundsätzlich vorab, ich meine, dass ein Startup, was Komoot ja war, irgendwann mal über eine Exit-Strategie sich von seinen Gründern löst, das ist ja in der Szene ist es alltäglich. Also das war jetzt nicht die große Neuheit. Es war ein bisschen verwunderlich, für welchen Käufer sich die Komoot-Gründer entschieden haben.
Wobei man 15 Jahre nicht unbedingt als Start-up-Zeitraum jetzt noch bezeichnen kann, oder?
Ja, es war natürlich, es ist ein langes Startup, es ist ein erwachsenes Startup, aber im Prinzip ist es immer noch
Wie lange geht denn
dasselbe.
bei dir Start-up? So irgendwie so 30 Jahre oder so?
Ich würde das jetzt gar nicht mal an der Dauer von irgendwelchen Zeit festmachen, sondern so die Gründer, die es wirklich selber noch alles in der Hand haben und im täglichen Business mit drin sind, solange die noch dran sind, ist es ein Startup.
Okay, das heißt, ein familiengeführtes Unternehmen von Anfang an bleibt immer Start-up.
Gut,
Nee,
wenn
das
du
war jetzt
es. Das war gehässig und es endet auch,
gehässig.
glaube ich, wenn du es an die nächste Generation weitergibst. Also
Ja.
spätestens dann wäre auch in meinen Augen Startup vorbei. Insofern ist eine klassische Familienbetrieb à la Trigema ist für mich auch kein Startup mehr.
Ja, ist ja eigentlich auch unwichtig. Also ich finde, Komoot, das ist ja bekannt, hat sich inzwischen zu der Outdoor-App entwickelt, die von den meisten Radfahrern, Wanderern etc. genutzt wird. Das muss man sagen. Und die ist jetzt gekauft worden, also Komoot ist gekauft worden von einem italienischen Unternehmen. Und ich kann es vorher nicht. Aber was ist denn über Bending Spoons bekannt?
Ja, also wenn man da mal reinschaut, die haben sehr viele Firmen aufgekauft. Evernote, Filmic,
WeTransfer.
WeTransfer, genau, das sind so, glaube ich, die bekanntesten, die sie aufgekauft haben. Und da war halt das Thema, wenn man da mal in der Wikipedia recherchiert, dass da zwischen 75 und 100% der Belegschaft, in den ersten paar Monaten entlassen wurde.
Ist das auch mit Komoot jetzt zu befürchten?
Also so genaue Zahlen sind noch nicht durch, aber ich habe auch schon von welchen gehört, die mir gesagt haben, also ich bleibe und ja, ich wurde quasi übernommen. Also
Also ich
eine
glaube,
100% aus rausschmeißen wird es bei Komoot nicht geben.
Ich glaube, da muss man auch wirklich mal sagen, bislang, also es gab diesen Aufschrei, Komoot wurde übernommen von dieser Firma und jetzt wissen wir alle nicht, wie es weitergeht und was jetzt passiert. Dann gab es eigentlich keine neuen Nachrichten mehr so wirklich. Und was ich jetzt so höre, ich bereitete jetzt einen Artikel dazu vor. Um das mal ganz vorsichtig zu sagen, es deutet jetzt nichts darauf hin, dass in der Zeit, wo es übernommen wurde, ist ja glaube ich schon Mitte oder Ende März gewesen, dass da jetzt die gesamten Mitarbeiter oder 90% rausgeworfen wurden. Das kann man so jetzt nicht sagen. Aber es haben einige Komoot-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schon das Unternehmen verlassen, weil sie sagten, da ist jetzt ein anderer Spirit, wie auch immer, haben aber, soweit das mir bekannt ist, ich kenne jetzt auch nur Einzelfälle, auch selbst dann den Hut genommen. Und da ist jetzt die große Frage, wie geht ein Unternehmen wie Komoot, wie Bending Spoons damit um, dieses eingefahrene und sehr ausgebreitete, ja, diese ganze Welt, dieses Spirit von Komoot weiterzuführen. Kann das überhaupt geschehen? Und was wird jetzt an Funktionen dann auch zu erwarten sein?
Ich würde mal sagen, das ist die 1-Million-Euro-Frage, ne? Und wir könnten da jetzt ein bisschen spekulieren und so weiter. Ich hoffe, dass es da auch wirklich echte Neuheiten gibt, weil, sind wir mal ehrlich, so wirklich tolle News und neue Funktionen gab es in Komoot in den letzten Jahren nicht mehr. Da wurde hier und da mal ein bisschen was gebastelt und natürlich auch das meiste in das Premium-Paket reingepackt, was ja auch in Ordnung ist. Aber das waren alles so, wo du dann da saßt und gesagt hast, naja, nett, aber jetzt kein Killer-Argument, warum ich jetzt Premium-Abo brauche.
Ja.
Und da hoffe ich doch mal, dass da sich jetzt ein bisschen was tut und dass da noch so alte, lang gehegte Wünsche, auch aus dem Forum und so weiter, dass die endlich mal umgesetzt werden.
Ja, das erwartet man ja eigentlich nicht, wenn man diese dramatisch klingende Story hört, über die ist das Unternehmen, was Komoot gekauft hat. Ich persönlich habe jetzt auch noch nicht gehört, dass da wirklich alles über den Haufen geworfen wird, sondern im Gegenteil, vorsichtig klang es so durch den Äther, dass man schon interessiert ist, mit den bisherigen Partnern weiterzumachen. Es gibt aus meiner Sicht noch nichts an Änderungen im Geschäftsmodell, beispielsweise für die Tourismusregionen in Sachen Sponsored Collections, also was da Geld kostet, wenn man seine eigenen Tourensammlungen dann ins Marketing bei Komoot bringt, was ja auch sehr erfolgreich ist, wenn man die Kollegen dann auch hört. Also von daher, ich bin mal sehr gespannt. Ich werde es recherchieren, denn ich könnte mir vorstellen, dass wir nach der Eurobike schon ein paar Facts mehr präsentieren können.
Gut möglich, ja, dass da auch, inwieweit sie sich mit ihren GPS-Gerätepartnern da neu aufstellen, weil da war ja schon, bevor diese Übernahme publik wurde, hat Komoot ja schon eine Änderung vollzogen und hat ja das Übertragen von geplanten Touren auf GPS-Geräte und dazu zählen auch die E-Bikes in den kostenpflichtigen Premium-Teil überführt, außer wenn du es schon vorher genutzt hast.
Also wer die Weltkarte gekauft hat, konnte vorher dann sicher sein, dass über diese Track-Synchronisation die Touren, die man im geplanten Account hatte, dann auch direkt und automatisch auf das GPS-Gerät übertragen wurden. Und das ist jetzt bei den Kunden, die ab einer gewissen Zeit das Weltpaket gekauft haben, eben nicht mehr automatisch der Fall, sondern die müssen jetzt die Premium-Version kaufen.
So ist es genau. Und was mir da auch nochmal versichert wurde, also wenn du bisher vor diesem Stichtag deinen Garmin mit Komoot synchronisiert hast, dann funktioniert es weiterhin. Wenn du jetzt auf einen Wahoo umsteigst, dann funktioniert es auch weiterhin, weil du hast diesen Funktionsbaustein GPS-Geräte-Sync ja schon verwendet. Und dann bleibt es aktiv. Also das hängt jetzt nicht daran, dass du bisher den Wahoo synchronisiert hast und nächste Woche willst du den Hammerhead synchronisieren, dass es dann heißt, nee, nee, das geht nicht, sondern einmal so ein Gerät synchronisiert, dann kannst du alle Geräte synchronisieren.
Also das heißt, diese Funktion liegt in der Komoot-Software und nicht jetzt im Gerät, was
Ja
an.
gut, klar, genau. Das
Genau.
war
Ja,
da
ja,
dafür
ja.
ist Komoot verantwortlich.
Ja, ja. Ja, das heißt, dann sind wir gespannt. Hast du noch andere Informationen zur Übernahme?
Nee, ist dann nach, also war ja sehr kurz angebundene Kommunikation nur. Und da muss man jetzt mal abwarten, wie sich da die Dinge eben entwickeln werden.
Wir bleiben dran
So ist es genau.
und sind natürlich sehr interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr etwas mitbekommt, dass ihr uns das auch gerne übermitteln könnt, damit wir es eben entsprechend weiterverbreiten können.
So ist es genau. Oder auch gerne nur mal eine Info auch übermitteln, wo man dazu sagt, ja, aber bitte nicht unbedingt veröffentlichen, sondern eher so als Hintergrundinfo. Auch die sind natürlich immer gerne genommen und da können wir auch Vertraulichkeit zusichern.
Wir sagen gar nichts weiter, natürlich, ja. Nein, das tun wir wirklich, ja.
Genau,
Wir
also
handeln so etwas vertraulich doch.
so ist es.
Ja, was ich ganz offen sagen kann, ist, das wolltest du damals noch mal wissen, so ein bisschen meine Erfahrung mit dem Garmin e-Trek Solar. Das Gerät nutze ich eigentlich häufig bei Wanderungen und jetzt mal einfach zu dem Thema Energie. Verbrauch und Nachtanken, wenn man draußen unterwegs ist. Die Grundlagen kennt ihr ja. Der e-Trex hat ja einen sehr sparsamen Verbrauch durch ein monochromes Display. Und wenn man jetzt unterwegs ist bei diesen schönen Sommertagen, dann ist ja auch viel Licht vorhanden. In der Praxis sah es dann so aus. Ich bin, glaube ich, mit 77% zur Wanderung gestartet. Wir waren jetzt in der Hersbrucker Schweiz unterwegs. Schöne Wanderung, mehrere Stunden. Und hatte das Ganze jetzt auch nicht exponiert zur Sonne hin ausgerichtet. Ich kam nach Hause nach, ich glaube, 5, 6 Stunden permanent eingeschaltet. Und ich hatte dann 1% weniger drin. Also da muss ich sagen, das fand ich gut.
Ja, das ist wirklich okay.
Ja, die Zeit ist mal wieder fortgeschritten und unsere nächste Zeit werden wir thematisch mit der Eurobike verbringen. Du wirst da sein, keine Frage. Ich werde auch da sein, Matthias. Können wir noch was dazu sagen?
Oh, ich glaube, das ist noch zu früh und wir wollen ja für uns auch den Ansporn haben, dass wir noch eine Sendung vor der Eurobike hinkriegen, oder?
Das sollten wir tun.
Genau. Insofern reden wir jetzt noch nicht über die Eurobike, außer vielleicht, sie startet am 25. Juni und geht bis zum 29. Juni und die Publikumstage für alle offen ist sie dann am Samstag, Sonntag, 28. und 29. Juni.
Ja, damit sind wir für heute wieder durch.
Du gehst jetzt schön zum Essen und ich werde noch ein bisschen Video bearbeiten und dann hoffentlich hören wir uns schon schneller wieder als vom letzten Podcast.
Ja, das hoffen wir alle und wir bleiben dran. und freuen uns auf die nächste Episode und natürlich auf die Eurobike und auf viele Nachrichten von euch und sagen jetzt erstmal Tschüss.
Ciao, Servus.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.